Es steht außer Frage. Dieses eine Mal wurde der Faschismus besiegt. Aber wir haben noch lange nicht das Erzübel unserer Zeit ausgerottet. Denn dessen Wurzeln sind stark und sie heißen Antisemitismus, Rassismus, Imperialismus. Dieses Zitat stammt von der Publizistin Hannah Arendt. Sie hat das und den Text dazu 1945, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, geschrieben. Saat der faschistischen Internationale, heißt der Text. Die Nationalsozialisten mögen besiegt sein, doch der Faschismus ist es nicht, sagt sie also quasi. Man könnte sagen, Arendt argumentiert schon damals gegen die häufig vorherrschende Meinung, die sich in liberalen Demokratien in den 90er Jahren breit gemacht hat. Dass der Faschismus ein Ende gefunden hat. In dieser Folge geht es um Faschismus. Doch anders als viele glauben, beschäftigen wir uns damit nicht mit einem rein historischen Thema. Um eine neue Generation des Faschismus, um die Mechanismen und die Definition des Faschismus und um Gedankengut, das aus 100 Jahre alten Büchern in unsere Social Media Timelines gewandert ist. Darum geht es jetzt. Das ist der Republikast. Mein Name ist Jonas Ross und du hörst die zweite Staffel dieses Podcasts mit dem Titel Generation XYZ. Unter diesem Motto fand 2025 die Republika in Berlin statt. Und in diesem Podcast spreche ich mit einigen Menschen, die auf den vielen Bühnen, in unzähligen Gesprächen und mit ihrem Wissen und ihrer Meinung auf der Republika die Themen unserer Zeit verhandelt haben. Und dabei geht es auch immer um das Motto Generation XYZ. In den Ausläufern des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden in Italien Dinge aufgeschrieben, die einige Jahre später zu einer Bewegung werden. Krude Theorien von Gewalt, Theorien, die Angst vor der Moderne schüren und Theorien, die vom erträumten Ende gerade erst entstandener liberaler Demokratien handeln. Der Schriftsteller Gabriele D'Annunzio, ein Mann aus Pescara, erträumt in Theaterstücken und Gedichten Fantasien von sogenannten Übermenschen. Der Philosoph Julius Evola aus Rom publiziert ab den 1920er Jahren antisemitische Texte, mischt okkulte Vorstellungen mit rassentheoretischen Ideen. Die beiden sind nur zwei Beispiele für die Ideengeber des italienischen Faschismus. Aber neben dem italienischen hat der Faschismus noch viele andere Gesichter.
Nun gibt es wirklich hunderte Faschismusdefinitionen. Und ich würde nichts lieber machen, als jetzt die nächsten 2 Stunden über Faschismusdefinitionen zu sprechen. Ich erspare es uns und mache die Abkürzung und versuche hier darzulegen, was für mich die wichtigsten Punkte von Faschismus sind.
Das sagt Natascha Strobel auf der Republika 2025. Und kaum jemand kennt die vielen Gesichter des Faschismus so gut wie sie. Natascha Strobel ist Politikwissenschaftlerin und Publizistin. Sie schreibt unter anderem für die Frankfurter Rundschau und die Süddeutsche Zeitung. Sie analysiert auf verschiedenen Social-Media-Kanälen das politische Geschehen. Und ihr Buch Radikalisierter Konservatismus war ein Bestseller und wurde 2021 mit dem Bruno-Kreisky-Preis ausgezeichnet. Seither sind Klassenkampf von oben und Solidarität erschienen.
Ich werde heute über den Faschismus des 21. Jahrhunderts reden, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns mit genau diesem Begriff beschäftigen. Weil es ein Begriff ist, den viele zu historisieren versuchen Und ich denke, das sollten wir nicht zulassen, sondern sollten schauen, wie er im Hier und Jetzt anwendbar ist.
Für Natascha Strobel lehrt der Aufstieg des italienischen Faschismus viel über die allgemeine Dynamik des Faschismus. Strobel plädiert für einen neuen Umgang mit dem Begriff des Faschismus. Faschismus ist für sie nicht als historisches Phänomen zu verstehen, sondern auch als Phänomen unserer Zeit. Auf der Republika redet sie über modernen Faschismus, über eine neue Generation faschistischer Ideengeber und darüber, mit welchen Kommunikationstechniken der Faschismus in modernen Gesellschaften salonfähig gemacht werden soll. Und über all das und vieles mehr habe auch ich mit ihr gesprochen. Über den Zusammenhang von Kulturkampf und Neofaschismus, über den Ursprung und das neue Gesicht des Faschismus und darüber, warum wir ein generationenübergreifendes Verständnis vom Faschismus benötigen. Los geht's! Herzlich willkommen im Republikast, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, danke für die Einladung.
Du sprichst ja auf der Republika auf der Bühne und die Überschrift sagt neue Strategien des Faschismus. Und ich würde da gleich inhaltlich nochmal drauf eingehen, aber für mich ist es, glaube ich, wichtig, dass man diesen Begriff, also Faschismus, oft diffus verwendet in den Medien.
Es gibt wenige Begriffe in der politischen Diskussion, die falscher verwendet werden als Faschismus. Ich sage immer, er wird zu oft und zu wenig oft gleichzeitig verwendet. Er wird zu oft verwendet einfach als sprachlicher Maximalismus für alles, was doof ist. Ja. Das ist natürlich der Sache nicht sehr zuträglich. Und er wird zu wenig oft verwendet dort, wo es aber angebracht wäre. Also wir sehen eher, dass rechtsextreme Parteien immer sanfter und sanfter behandelt werden. Und so ein richtiges Schockerlebnis hatte ich, als mal im historischen Kontext über die NSDAP als rechtspopulistische Partei gesprochen worden ist. Und wenn wir jetzt nicht mal mehr die NSDAP als das bezeichnen können, was sie war, dann haben wir irgendwie ein diskursives Problem. Und deswegen plädiere ich dafür, diesen Begriff wiederzuverwenden, aber natürlich klug und analytisch richtig zu verwenden.
Ja, weil du bringst genau das auf den Punkt, was ich meine mit diffus, also diese Mischung mit Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus. Also du würdest sagen, oder du hast nicht den Eindruck, dass die Gesellschaft ein klares Bild hat von dem Begriff Faschismus?
Nein, weil er ganz lange historisch verräumt worden ist. Also Faschismus ist das, was im 20. Jahrhundert passiert ist. Und das war blöd und das war falsch und das war ganz schlimm. Mhm. Aber es hat mit dem Hier und Jetzt nichts zu tun. Und es ist schon ganz lange ein Streit in der Faschismusforschung, ob es eben dieses 20. Jahrhundert-Phänomen ist, also ein historisierender Begriff, oder ob es ein generischer Begriff ist. Oder ob es etwas ist, was wir immer und immer wieder in verschiedenen Arten sehen. Ich plädiere für diesen zweiten Begriff. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, die Geschichte als etwas abzutun, was vergangen ist.
Es gibt ja auch dieses, ich glaube, fälschlich zugeschriebene Mark Twain-Zitat, die Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich.
Also, war das nicht Marx?
Es wird, glaube ich, vielen Leuten zugeschrieben, von dem, wo es wahrscheinlich nicht einmal stimmt, ich weiß es nicht. Was ich daran interessant finde, ist eigentlich, man kann ja den Eindruck gewinnen, dass demokratische Kräfte von vor allem westlichen Gesellschaften in den 90er Jahren, genau aus dem Grund im Zweifel, diesem Glaube an das Ende der Geschichte verfallen sind. Also die Ausgangslage war ja davon eigentlich immer, wir haben den Faschismus in den 40ern, allerspätestens in den 70ern besiegt mit dem spanischen Regime. Aber im Prinzip bedeutet das ja, der Faschismus war nie tot.
Nein, also subkulturell hat auf jeden Fall immer weiter existiert. Aber nicht nur subkulturell, sondern als Idee. Ich glaube, es ist wichtig, Faschismus nicht als eine Anhäufung von quasi Merkmalen, wie etwas auszusehen hat, zu verstehen, sondern als eine Dynamik. Und Faschismus ist eine Krisendynamik. Faschismus setzt dann ein, wenn demokratische Kräfte Krisen nicht mehr lösen können oder nicht befriedigend lösen können. Und das hat bis jetzt immer dann doch geklappt. Ja? Wir haben viele Krisen gehabt. Wir müssen jetzt nicht nostalgisch auf die Zeit zwischen den 70ern oder wie auch immer und jetzt schauen. Aber demokratische Kräfte haben es ausreichend geschafft, diese Krisen zu bewältigen. Und jetzt stehen wir aber wieder an einem Punkt, wo das die demokratischen Kräfte offensichtlich nicht tun. Und das ist auch etwas, was wir im 20. Jahrhundert ganz ähnlich gesehen haben. Das heißt, Faschismus hat viel mit einer Krisendynamik zu tun.
Das finde ich insofern spannend. Du hast, also vielleicht kann man ja mal auf die aktuelle Situation sozusagen schauen. Ich habe kürzlich in einem Spiegelinterview mit dir gelesen, dass du gesagt hast, Donald Trump ist vielleicht kein Faschist, aber die Bewegung um ihn herum ist auf jeden Fall eine faschistische Bewegung. Die Fratelli Italia von Giorgia Meloni tragen dieses postfaschistische super offen nach außen. Also dieses Erbe eigentlich der Faschisten der 20er Jahre. Martin Sellner, hast du mal gesagt, ist kein Rechtsextremer, ist ein Neofaschist. Und Björn Höcke darf gerichtsfest Faschist genannt werden. Also eine Ansammlung von westlichen Demokratien, in denen dieses Gedankengut und diese faschistische Idee wiederbelebt wird. Gibt es etwas, was diese Bewegung eint, was diese Tendenzen eint?
Faschismus ist so wie so ein Prisma, wo man auf verschiedenen Seiten schauen kann. Das eine ist, es hat diesen dynamischen Aspekt, also diese Krisendynamik. Das zweite, wenn wir auf die Ideologie schauen, dann ist das Wesensmerkmal von Faschismus die Palingenese. Was heißt das? Die Palingenese ist die Idee der Wiedergeburt, der Wiederauferstehung des Volks, der Nation, der Kultur, des was auch immer, der Rasse. Und diese palingenetischen Aspekt ist eine Dekadenzdiagnose eingeschrieben. Das heißt, all diese Leute eint, dass sie diese Welt im Sterben sehen, dass sie diese Welt im Abfaulen sehen, das sind immer mit diesen Begrifflichkeiten, und dass das rein kulturelle Aspekte hat. Also dass der Grund dafür ist, weil Gendern und Frauen und Minderheiten und so weiter so stark geworden sind, dass diese Gesellschaften verweichlicht sind, zerstört wurden von innen und die sterben jetzt. Und das muss man gutheißen und das muss man beschleunigen und auf Basis dieses Niedergangs kommt wieder ein goldenes Zeitalter, das dann quasi richtig geordnet ist, wo dann wieder eine blühende deutsche, amerikanische, was auch immer Nation entsteht.
Was ich so faszinierend daran finde, ist, wenn man beispielsweise auf Frankreich schaut, es gibt ja eigentlich in all diesen Formen des Faschismus, also des modernen Faschismus, ein Narrativproblem. Also alle haben ja eigentlich, also die Franzosen beispielsweise haben ein Riesenproblem damit, dass sie, wenn sie sich beziehen auf Faschismus der Italiener oder auch der Deutschen, dass sie ja sozusagen sich mit dem damaligen Gegner, mit dem, was überkommen werden musste, gemein machen. Und die Italiener und die US-Amerikaner haben in ihrer Gesellschaft natürlich irgendwie auch wieder eigentlich Widersprüche innerhalb dieses Narrativs. Wie löst man so einen Widerspruch auf?
Das ist richtig gut beobachtet, weil das ist die größte Schwäche des modernen Faschismus, ist, dass wir jetzt eigentlich den Faschismus in Ländern stark haben, die zu den Gewinnern des Zweiten Weltkriegs gehört haben. Das heißt, jetzt einen direkten Rückbezug auf die Verlierer zu machen, ist schwierig mit der ganzen quasi patriotischen Nationsgeschichte, die seitdem passiert ist. Das heißt, der größte Unterschied zum 20. Jahrhundert ist, dass dieser Nationalismus auch nicht mehr funktioniert. Und damit funktionieren eben auch diese Bezüge nicht mehr. Wir haben nicht mehr diese Nationalstaaten, die so abgeschottet sind, wo man Faschismus machen kann und die Grenzen zu. Und wie kommt man da jetzt drüber? Das heißt, wir haben eine andere Art von Nationalismus, einen transnationalen Nationalismus, und das ist ein White Christian Nationalism. Das heißt, statt der Nation im 20. Jahrhundert ist jetzt die Idee eines weißen Kulturraums da, der bedroht ist, natürlich ist er bedroht, von allen Seiten, und die weiße Rasse stirbt aus. Und das Christliche, also das religiös Verbrämte, ist sehr interessant, dass es da noch dazukommt. Und der spannt sich in etwa von den USA über, also so, ne, die Nordhalbkugel in etwa. Ja? Ob da Russland dazugehört oder nicht, ist...
Ja, interessanter Punkt.
Kann man debattieren, auch innerhalb dieser Bewegung. Aber das ist ja, und das ist deswegen so interessant, dass es das ist natürlich von der Nouvelle Droite und von den Identitären jetzt schon zwei Jahrzehnte vorbereitet, diese Art von Nationalismus. Also ist deswegen interessant, weil wenn man das auf die realen Krisen, die wir haben, umlegt, dann hat das so viel Potenzial für ganz katastrophale Lösungen. Die Klimakrise zum Beispiel, die ja natürlich den globalen Süden viel mehr betreffen wird als den globalen Norden. Und wenn dieses Denken damit reingemischt wird, ist ja ganz klar, was dann kommt. Dann sagt man, naja, die haben einfach Pech gehabt und wir können jetzt keine Flüchtlinge aufnehmen. Wir müssen jetzt die Routen zumachen, weil wichtig ist das Überleben der überlegenen Rasse, Kultur, Nation, wie auch immer sie es dann nennen. Und das ist der globale Norden, weil das sind die weißen Christen im Norden. Und das sind so spannende, wertfrei jetzt, also nicht quasi positiv, aber Neuerungen, die zeigt, dass sich ein Faschismus auch auf die Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts anpassen kann, weil die Welt ja nicht mehr existiert, des 20. Jahrhunderts.
Ja. Ja, interessanter Punkt. Und wenn wir jetzt mal vom Ausgangspunkt der Podcast-Staffel gehen, also von diesem Begriff der Generation, das ist ein sehr diffuser Begriff, so. Aber wenn man jetzt mal ganz simpel die Einteilung nach Altersgeneration nimmt, kann man jetzt mal ja ganz simpel sagen, es gibt die Generation, die den Faschismus begründet, es gibt die, die ihn überwindet, es gibt die, die ihn totschweigt. Und jetzt, vier Generationen nach dem Krieg, steht da etwas Neues, eine viel diffusere, viel unklarere Aufteilung von einzelnen Fronten. Und ich habe jetzt mehrmals den Begriff Neofaschismus gelesen, du hast ihn, glaube ich, auch schon ein paar Mal benutzt. Ist Neofaschismus der Faschismus der neuen Generation, der vierten Generation nach dem Krieg?
Also Neofaschismus war traditionell der Begriff, der verwendet worden ist für die Generation, ab der es keine Altnazis waren oder Altfaschisten waren. Also da, wo die Generation, die das aktiv miterlebt hat, ausgestorben ist. Und alle danach waren quasi die Neo-Faschisten, Nazis, was auch immer. Im Sinne dieses generischen Faschismusbegriffs spreche von einem postmodernen Faschismus oder von einem Faschismus des 21. Jahrhunderts, weil es diese Anpassungen gibt, aber es ist nichts Neues in dem Sinne, sondern es ist noch immer derselbe Faschismus, aber adaptiert auf die Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts.
Ich habe kürzlich mich beschäftigt, kurz zumindest, mit Gabriele D'Annunzio, also der mit seinen völlig kruden Vorstellungen eigentlich von Ästhetik, Kunst, Theater mit Krieg und Gewaltvermischung, sehr viel Frauenhass, als Gedankengeber gilt für Mussolini. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, dass, also erstmal spielt natürlich Männlichkeit und die Inszenierung von Politik eine große Rolle und dann später bei zum Beispiel Julius Evola kommt noch dieses Okkulte dazu oder dieses Mystische, aber diese Vordenker, also die so begründen auf diesen kruden Rassentheorien und auf diesen sehr tief gewachsenen, zum Teil antisemitischen, sehr nationalistischen und sehr gewaltverherrlichenden Gedanken, ist sowas zu finden in der modernen Ausprägung von Faschismus?
Das sind genau die richtigen Stichworte, weil im deutschsprachigen Raum haben wir ganz oft das Problem, dass Faschismus und Nationalsozialismus synonym gesetzt werden.
Ja.
Das heißt, immer wenn ich dann über Faschismus reden will, sagen wir, nein, weil es ist ja nicht wie Deutschland 1940. Nichts ist wie Deutschland 1940, den Vergleich können wir uns gleich sparen. Aber der italienische Faschismus, den anzuschauen und zu schauen, wer da die Denker sind, ist viel relevanter für die Gegenwart. Und da, also der Nunzio und der ganze Fiume-Mythos, der hat schon bei den Identitären und bei der Nouvelle Droite eine unglaubliche Rolle gespielt, eine unglaubliche Faszination. Klar, dieser Männerbund, der da diese Stadt einnimmt. Und
die Nouvelle Droite sind sozusagen die erste Ausprägung der neuen Identität in Frankreich.
Genau, der neuen Rechten in Frankreich, die das quasi begründet haben mit diesem Hegemonieprojekt von rechts und auch mit diesem kulturellen Gestus, der da drinnen ist.
Die auch den akrobatischen Akt geschafft haben, sich von den Nazi-Verbrechen sozusagen loszusagen.
Ja, das, indem sie ein bisschen weiter geschürft haben und dann die konservative Revolution, ich möchte sagen, erfunden haben.
Ja.
Dann kann man sich gut freisagen von den Nazis. Ja. Aber bezieht sich trotzdem auf Faschisten. Also es ist so ein bisschen eine Augenauswischerei, das Ganze.
Im Prinzip ist deren Idee zu sagen, die haben es einfach nicht richtig gemacht.
Ja, genau. Also es gibt ja interessanterweise ganz viel tatsächlich auch falsche Kritik von rechts an den Nazis. Das muss man mal schaffen.
Das ist in der Tat auch eine akrobatische Meisterleistung.
Weil eine ganz große Kritik an den Nazis war, dass der Pöbel zu viel mitreden durfte und dass die SA zu stark war.
Ja.
Und dass man ja dann doch Leute, so Emporkömmlinge in der Partei hatte, die eigentlich nicht geeignet sind. Mhm. Weil in diesem viel elitäreren faschistischen Vorstellungen sind es natürlich die Bürgerlichen, die an den Universitäten waren und die diese ganze Ideologiearbeit gemacht haben und nicht irgendwie so Straßenkämpfer.
Ja.
Die sollen auf der Straße kämpfen, aber nichts mit ihnen zu tun haben. Ganz krude, also kann man auch schon zeitgenössisch nachlesen. Es ist Oswald Spengler zum Beispiel. Mhm. Ganz interessant. Auch das meine ich nicht positiv. Ich muss aufpassen, was ich sage
das,
hier.
Ich glaube, das ist gesetzt.
Sie findet die Faschisten interessant und spannend. Und, nein, aber genau, also diese Aspekte, und da ist der italienische Faschismus, gibt da viel mehr her für dieses Elitäre, auch für dieses kulturelle Sehnen.
Ja.
Und D'Annunzio und vor allem Evola. Also den Faschismus, den wir jetzt sehen, ist ein Evolianismus, ein Neo-Evolianismus, wenn man so will, weil er die Bezugsperson ist für diese ganzen wichtigen faschistischen Ideologen, also für Javin und für Bannon und für Dugin. Da kann man überall Evola rauslesen.
Es hat ja was Anachronistisches auf eine Art, wenn diese Gedanken wieder grassieren. Was ich mich gefragt habe, ich bin auf D'Annunzio in diesem Zusammenhang gekommen, weil er ja ein Hochbegabter war im Prinzip und super früh schon angefangen hat, ganze Bücherbände zu schreiben. Und dann, wie ich es zumindest gelesen habe, eigentlich zum großen Entsetzen all seines Umfelds angefangen hat, in der Populärveröffentlichung mitzuwirken. Ich glaube, es war Mode vor allem, über die er geschrieben hat. Und die Begründung war, in der Populärveröffentlichung aufzutauchen und nicht über theoretische Bücher mit den Menschen zu kommunizieren, ist viel effektiver, weil man viel mehr Leute erreicht. Und dann habe ich mich gefragt, ist das nicht eine Art von Parallele zur heutigen Gesellschaft? Also ist Social Media nicht der Beweis von dem, was D'Annunzio gesagt hat?
Ja. Und er hat ja auch so Flugblätter dann gemacht.
Ja.
Also er hat diese moderne Werbetechnik ja komplett für sich genutzt. Und das ist eine interessante Parallele, es gibt viele interessante Parallelen, aber in der Art, dass Faschismus eben nicht nur reaktionär ist, dass es keine komplette Ablehnung der Moderne ist, sondern dass man sehr viel, vor allem an der technischen Moderne, an der Entwicklung, an der Kommunikationsmoderne ja affirmiert hat und zu sich reingeholt hat und es auch eigentlich besser verstanden hat als die meisten anderen. Und das ist eine Parallele, weil die extreme Rechte viel früher hatten, die so aus der Not heraus Social-Media-Strategien, weil sie nicht vorgekommen sind in den etablierten Medien.
Ja.
Und deswegen laufen viele demokratische Kräfte noch immer diesem Gap hinterher, den die extreme Rechte da hat.
Ist der in irgendeiner Form zu überwinden?
Ja, ich weiß nicht, ob es mit den Plattformen, die wir haben, so funktioniert, weil wir sehen ja ganz deutlich, dass die Plattformen nicht neutral sind, dass es nicht nur eine Arena ist, in der gesellschaftliche Kämpfe ausgetragen werden, sondern dass die Plattformen Akteurinnen selbst sind. Aber natürlich muss man sich und kann man sich überlegen, und es gibt ja auch viele Beispiele, man muss nicht alles schlecht reden, dass effektive Nutzung von Social Media auch demokratisch funktionieren kann. Und auch wenn wir uns an diese erste Zeit von Twitter damals zurückerinnern, war es ja eigentlich ein Werkzeug für diese ganzen Demokratiebewegungen. Das heißt, es ist möglich. Aber es ist natürlich nicht möglich, wenn der Besitzer der Plattform der oberste Anführer der faschistischen Bewegung ist.
Wir sind da im Prinzip ja auch bei genau dem, worüber du auf der Republika sprichst, also bei diesen Möglichkeiten, wie neofaschistische Tendenzen eigentlich in die Köpfe der Menschen kommen, also die Strategien letztlich. Kann man sagen, dass es auch da eine Parallele gibt zu früher, oder gibt es eine neue Entwicklung von den Strategien, die Neofaschisten nutzen, um Zuspruch zu gewinnen?
Ja, also es gibt natürlich immer neue Strategien, das ist einfach, weil die Zeiten nicht dieselben sind, weil man viel individueller an Menschen herankommt, also man hat das auch in diesem, das wissen wir schon seit Trump 1, in diesem Feintuning, wie man Wahlkämpfe, wie man die targetet und so weiter, nach Postleitzahl oder sogar nach Neighborhoods, da gibt es ganz viel. Aber ich glaube, das, was dahinter steht und das, was quasi hier in Bewegung gebracht wird, das ist ja doch wieder dasselbe, weil es ist der Frust, der in den Leuten ist, der in Bewegung gebracht wird, der aktiviert wird. Und die Gründe, warum Menschen so frustriert sind, es gibt wirklich Unmengen Studien, die zeigen, je nachdem wie man fragt und was man fragt, dass die Leute einfach frustriert sind. Und das ist ein diffuser Frust und die können ihn auch gar nicht zuordnen. Und das meine ich mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit diese Faschismus als Krisenbearbeitungsstrategie, funktioniert ja dann doch wieder gleich, weil sie eigentlich genau dasselbe machen, nur sind die Umstände halt natürlich andere als damals und gibt es im Feintuning viele, viele neue Strategien, aber die Grundidee ist dieselbe.
Aber wenn ich jetzt überlege, ich bin kürzlich gestoßen auf die Extremismus-Studie vom Else-Frenkel-Brunswick-Institut. Und die sind ja zu einem Ergebnis gekommen, dass man im Prinzip sagen kann, die Menschen werden, oder weniger Menschen sind rechtsradikal oder haben rechtsextremistisches Gedankengut. Was aber wächst, ist die Unzufriedenheit mit der Demokratie. Und gleichzeitig wächst auch, oder zumindest ist es auf einem sehr hohen Niveau nach wie vor, Frauenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen. Also auch das ist ja, gibt ja wieder ein sehr diffuses Bild ab. Also auf der einen Seite schrumpfen die rechtsextremen Milieus, aber gleichzeitig grassiert das Gedankengut extremer und die Menschen sind unzufrieden mit der Demokratie.
Das ist eine Beobachtung, die es jetzt schon länger gibt. Und ich glaube, dass wir hier leider etwas, was wir glauben, was gut ist, eigentlich eine Transformation in was anderes ist. Es gibt diese klassischen Versuche, geschlossene, offene, rechtsextreme Weltbilder und so weiter zu bestimmen. Das ist ein gutes Werkzeug der Sozialwissenschaft. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob das in Zeiten von Social Media so funktioniert. Mhm. Weil das doch auf einer Zeit beruht, wo mit geschlossenem rechtsextremen Weltbild verstanden ist, ich gehe zu einer Gruppe und ich bin dort jede Woche und dann werde ich Mitglied und dann arbeite ich mich dort hoch und dann kriege ich Literatur zum Lesen. Also doch eine sehr analoge Welt.
Ja.
Und was aber jetzt passiert ist, dass Transfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit und so weiter, dass das Mainstream wird. Und ich glaube, es sind deswegen keine klassisch geschlossenen rechtsextremen Weltbilder mehr, weil das normal wird,
so zu denken. Quasi.
Genau. Und dass wir, was wir jetzt erleben, dass wir das gar nicht mehr irgendwann messen mehr können, weil wenn ich eine gesellschaftlich so eine Akzeptanz habe von einzelnen Ideologien, die aber ja nicht nur für sich stehen, also da sagt man ja, okay, also der findet die Nazis nicht gut, aber Frauen findet er noch blöder oder glaubt, Feministinnen sind die neuen Nazis,
ja.
Dann hat das so ein Aktivierungspotenzial und so ein Gewaltpotenzial, dass er die Nazis gar nicht gut finden muss, weil wer findet schon historisch die Nazis gut?
Ja.
Also, aber um dieses menschenfeindliche Denken in seinem Alltag zu haben und es als normal anzusehen. Und ich glaube, dass das passiert, dass wir eine Transformation von diesen Submilieus, von diesen so viel Prozent haben, ein rechtsextremes Weltbild haben zu einem viel diffuseren Mainstream-Faschismus.
Aber das würde ja bedeuten, dass man bestimmte Merkmale des Faschismus ja eigentlich dem, sagen wir mal, diesem Nährboden entzieht. Also ich frage mich zum Beispiel, sind dann typisches Merkmal des Faschismus Identifikationsfiguren, also CharismatikerInnen, sind die dann beim Faschismus nach wie vor Teil der Erzählung beispielsweise?
Ja, und da tauchen auch wieder wirklich Parallelen zum 20. Jahrhundert auf. Mhm. Wir haben einerseits diesen Bewegungscharakter des Faschismus, ich glaube, dass wir in der Bewegungsphase des Faschismus sind, und der Anführer, ich bin mir nicht sicher, ob es weiter sein möchte, aber war bis jetzt nicht Donald Trump, sondern es war Elon Musk. Mhm. Elon Musk hat die Bewegung in Bewegung gehalten und zwar in einer Permanenz mit 100 Tweets am Tag und die Leute sind immer aufgewallt und immer tatsächlich in Bewegung geblieben dadurch. Ich bin gespannt, wenn sich das mit seinem Geschäftsmodell beißt, für was er sich entscheidet. Aber natürlich gibt es, und es gibt kleinere Figuren, aber es gibt auch diese, diese Opfererzählungen und eigentlich auch diese blutsäugende Bewegung. Also diese Bewegung ist wirklich eine faschistische Bewegung, weil diese 6. Januar Täter, die jetzt zu Opfern gemacht werden, die haben wirklich denselben Charakter. Das, ich erlaube mir jetzt die Frühphase des historischen Nationalsozialismus hier anzuspielen, quasi beim Putsch und wer da gestorben ist und dann wurde immer die Fahne, die blutige Fahne hervorgeholt und da und unsere Märtyrer und so weiter. Ja. Und diesen Charakter bekommt das auch mit dem 6. Januar. Jetzt hat diese Ashley Babbitt, die hat die Familie jetzt eine Millionenzahlung oder wird sie bekommen und immer wieder dieses Bild hervorkehren und sagen, sie ist gestorben wegen, aber sie hat das Kapitol gestürmt. Ja. Und das ist so eine interessante Parallele, dass diese Bewegung wirklich einen Bewegungscharakter hat und wirklich eigentlich sehr ident funktioniert wie im 20. Jahrhundert.
Ja. Du hast vorhin die Rate angesprochen mit der Elon Musk beispielsweise bei X seine kruden Behauptungen raushaut. Worauf ich auch gestoßen bin, ist ein Zitat aus dem Text Cancel Culture Transfer von
Adrian Dubb.
Von Adrian Dubb, genau. Und da geht es ja um das Prinzip, wie entstehen Kulturkämpfe, beziehungsweise wie entstehen sie eigentlich nicht oder wie werden sie künstlich erzeugt durch Anekdoten. Also das Verhältnis zwischen Neofaschismus, zwischen faschistischen Tendenzen, die einfach nur sagen, wir hauen raus, solange es geht, so viel es geht, irgendwer wird sich schon draufstoßen. Und ich glaube, dass auch du ja gerade an einem Buch arbeitest über das Thema Kulturkampf. Also wo ist dieser Zusammenhang zwischen Kulturkampf und Faschismus?
Die Kulturkämpfe sind die Waffe des faschistischen Projekts. Weil es ist ja, und das ist aber auch der historische Faschismus, das sind ja ganz disparate Spektren. Ja, das sind diese ganz große Manosphere und Inselgeschichte. Dann gibt es die Leute, die sich über Überbevölkerung Gedanken machen, dann gibt es die Ideologen, die darüber reden, dann gibt es ganz viel diffus, die einfach so mitwabern, ganz starke rassistische Spektren und die wollen alle ungefähr in dieselbe Richtung, aber die sind nicht deckungsgleich und da gibt es durchaus viele Reibungspunkte, wie es immer gibt in der extremen Rechten, wo sie sich nicht grün werden. Aber was sie alle zusammenhält, ist, dass sie sich sehr pragmatisch auf diese Kulturkämpfe einigen können. Und diese Kulturkämpfe ist ja nicht so, dass da Leute sitzen und dann sagen, was ist der beste Kulturkampf, auf den einigen wir uns jetzt, sondern die hauen einfach raus und was picken bleibt, bleibt picken. Und das ist es ja. Wenn man das beobachtet, dann sieht man ja, dass ganz viele von diesen Kulturkämpfen auch gar nicht aufgenommen werden, weil sie zu kompliziert sind oder zu spezifisch auf eine Region sind und die versanden dann wieder. Aber sie hauen so viel raus, bis eins dann durchgeht, bis wir Drag Queen Story Hour haben und das wird auf einmal überall verstanden und das nehmen alle auf und versuchen es dann lokal zu verankern. Oder Transports-Geschichten, ja, oder. Und das ist sehr spannend zu sehen, weil man, also ich müsste jetzt raten, ja, aber ich glaube für jeden dieser Kulturkämpfe, die wir durch die Medien gejagt bekommen, sehen, gibt es 7, die gar nicht sind, ja, ja, die versucht werden, auf Social Media rumzuschieben und die nicht funktionieren. Und das zeigt ja, dass es nicht so eine große Strategie ist, wo sich lange Leute, sondern dass wir eigentlich permanent im Versuchslabor sind für diese Kulturkämpfe.
Ja. Also man guckt im Prinzip völlig evidenzlos, was fußt irgendwo am meisten, wo schmeißen sich die Leute drauf und wo können sie, und da sind wir dann wieder bei diesem Merkmal, was der Faschismus braucht, wo können sie die meiste Angst schüren, vor dem eigenen Verdrängen wahrscheinlich.
Genau, das ist es. Also es muss universell wirken, das heißt, es muss über Sprach- und Ländergrenzen hinweg wirken, das sind die stärksten Kulturkämpfe und das geht mit ganz spezifischen regionalen Besonderheiten nicht. Und es muss Angst schüren und es muss Unsicherheit eigentlich erzeugen. Mhm. Weil wenn man sich jetzt nicht mal mehr sicher ist, auf welches Klo man gehen soll und ob dann und wer dann und überhaupt, als ob man sich bis jetzt Gedanken, ich finde das ist so absurd, also ob ich mir bis jetzt absurd Gedanken gemacht hätte, wer neben mir in der Kabine ist. So absurd. Und es muss dieses Gefühl haben, alles geht da nieder, alles wird geändert und ich kann nichts daran, ich bin dem ausgesetzt. Ja? Ich hab überhaupt keine Entscheidungsgewalt mehr über mein Leben. Mhm. Und das ist das, was diese Kulturkämpfe bewirken. Und deswegen funktioniert diese Remigrations, was ja dazu noch diese Verschwörungserzählung ist, diese Remigrationsgeschichte funktioniert und deswegen funktioniert aber auch der Veggie Day. Weil selbst wenn irgendeine Universitätskantine beschließen sollte, die müssen jetzt alle vegan essen, und selbst wenn ich mir denke, ich will gar nicht vegan essen, ich will aber vegan essen, also for the record, was interessiert es mich? Was interessiert es mich, ob die in Seattle vegan essen oder nicht? Das soll sich die in Seattle ausmachen oder auch nicht. Es funktioniert ja nur, wenn ich sage, aha, erst in Seattle und dann überall anders und dann werde ich völlig fremdbestimmt zu etwas gezwungen, was ich nicht möchte. Es funktioniert nur in Kombination mit der Verschwörung. Und die Verschwörung ist natürlich in einer Zeit wie dieser ein sehr probates Mittel, um Unsicherheit zu erzeugen.
Aber also ich stoße da immer wieder auf diesen Widerspruch, weil wenn man auf die Ursprünge geht, des Faschismus der 20er Jahre, dann ist es ja so, dass Demokratie oder die freiheitliche Ordnung oder eine demokratische Grundidee das ultimative Feindbild ist von dem Faschismus. Und gleichzeitig ist es ja so, wenn man sich jetzt neofaschistische Tendenzen anguckt, dann wird argumentiert damit, und das kommt ja aus dieser Studie hervor, dass die Menschen sich weniger demokratisch abgeholt fühlen, sie fühlen sich weniger in der Lage mitzusprechen. Also man holt sie ab an dem Wunsch nach mehr Demokratie, aber baut dann ja eigentlich ein System oder hat den Plan, ein System zu bauen, was mit Demokratie und Mitsprache überhaupt nichts zu tun hat. Wie kann man so einen Widerspruch überhaupt ineinander unterkriegen?
Ich glaube, einer der größten Fehler, die man machen kann als demokratische Kräfte, ist tatsächlich, immer von Demokratie zu reden, statt die Demokratie zu erklären. Ich halte es für viel wichtiger, dass wir den Inhalt klar machen und nicht die ganze Zeit über die Hülle reden. Und die Vorstellung, was Demokratie ist, klar ist es nicht demokratisch, was die wollen, es ist das Gegenteil von Demokratie, aber die Vorstellung, Sicherheit zu haben, Kontrolle zu haben und dass klar ist, wo geht der Alltag hin? Und dann sagt man, ja klar ist das nicht demokratisch, ich kann nicht mitbestimmen, man will ja immer nur, dass die anderen Angst haben, man selbst will ja nicht Angst haben, aber man weiß genau, wie ein faschistischer Alltag ausschaut. Aber ich glaube, der Wunsch nach Sicherheit, nach Kontrolle und der Wunsch, das als Demokratie anzusehen, geht damit einher. Und das Wichtigste, was man hier versprechen kann, ist eine Demokratie mit Sicherheit, mit Kontrolle, mit Überschaubarkeit, mit Planbarkeit, mit Stabilität. Und man muss klar machen, dass das demokratische Werte sind und dass es das im Faschismus halt nicht gibt.
Ja. Also hat es die Demokratie immerhin geschafft, dass die Faschisten sie von einem Hassbild gezogen haben auf ein völlig entzerrtes Optimalbild, was sie selbst malen. Also sie besetzen im Prinzip die Demokratie neu als Begriff und sagen, das ist unsere Demokratie.
Das haben tatsächlich die historischen Faschisten auch schon gemacht. Die haben das eine identitäre Demokratie genannt.
Interessant.
Karl Schmitt, auf den sie sich auch noch alle beziehen. Und quasi wahre Demokratie ist etwas Gefühltes in der Hinsicht. Und das ist etwas, wenn es quasi ein Einvernehmen zwischen Führer und Geführten gibt. Und das Parlament kann das ja gar nicht abbilden, weil das ist sowas Emotionsloses und sowas Bürokratisches. Und Wahlen können das auch nicht abbilden, sondern das geht eigentlich nur in der Gefühlswallung der Menge. Das heißt, der Akklamation der Massen, wie das bei Schmitt heißt, quasi wählt den Führer. Das heißt, der Führer in der jubelnden Menge kriegt die demokratische Legitimation durch die jubelnde Menge und braucht gar nicht anders legitimiert werden. Das zeigt wieder, dass Faschismus vor allem eins nicht ist. Es ist keine materielle Ideologie. Das heißt, es ist keine Ideologie, die irgendwie auf Verfahren, Prozesse, greifbare Strukturen pocht, sondern es ist immer etwas Gefühltes. Es ist immer etwas, eine ideelle Ideologie. Und das zeigt sich ganz gut auch an diesem Demokratiebegriff, der eine Gefühlsregung ist im Faschismus.
Das, was du beschreibst, also das echt Verächtlichmachen des Parlaments zum Beispiel. Ich muss sofort daran denken, dass wir ja immer wieder als Gesellschaft gefühlt alle vier Jahre die Diskussion haben, dass wir zu viel Bürokratie haben. Und interessanterweise in meinem persönlichen Wahrnehmung ist Bürokratie, natürlich gibt es da absolut Abstriche zu machen, aber ist das ultimative Zeichen der Demokratie? Also Bürokratie bedeutet, da kann nicht jemand einfach drüber hinwegfegen, sondern das ist gesetzt und dieses Gesetz schützt davor, dass das Essen, was wir essen, nicht mit völlig behandelt ist und es sorgt für etliche Dinge, die dafür sorgen, dass irgendwie was geregelt ist. Und ich musste auch daran denken, dass es ja ein Merkmal ist, vor allem von modernen Konservativen, Bürokratie zu verfluchen. Und dann frage ich mich doch, wenn sozusagen die konservativen Kräfte im Land mitwirken eigentlich daran, dass das, was die Demokratie am Leben hält, auch wenn wir sie nicht, wenn wir das nicht mögen oder wenn uns das vielleicht zuwider ist manchmal, dann fällt ja der Schutzschirm, den es eben gibt in westlichen Gesellschaften, der Konservativismus.
Es sind so viele richtige Bemerkungen drinnen. Ich glaube, das ist ein total unterschätzter Akteur in dem Ganzen, nämlich die Verwaltung ist. Die Verwaltung, also Bürokratie, da wird ja alles gemeint von, ich fühle zu viele Formulare aus und ich möchte nicht so viele Papierformulare ausfüllen, bis zu da sitzen irgendwie, sind zu viele Leute angestellt im öffentlichen Bereich. Und die Verwaltung spielt so eine große Rolle und ist einer der größten Unterschiede, die wir haben zum 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert, als der Faschismus in die Macht gekommen ist, hatten wir noch die monarchische Verwaltung sitzen in Weimar, also in der Weimarer Republik, in Österreich, die K&K und so weiter. Das heißt, die war überhaupt noch nicht demokratisch durchzogen. Und jetzt haben wir eine jahrzehntelang mit allen negativen Dingen, die man sagen kann, eine demokratisch durchzogene Verwaltung, eine demokratisch durchzogene Gerichtsbarkeit, ein demokratisch durchzogenes Gesundheitswesen. Und das kann, das sollte uns Anlass zur Hoffnung geben, weil das kann wirklich die Prellböcke sein, an denen sich Faschisten die Zähne ausbeißen. Bisschen schiefes Bild. Aber die Verwaltung und die demokratische Verwaltung gibt mir eigentlich Hoffnung. Und sie kriegt ja wahrscheinlich viel zu wenig Komplimente, bei allem, was nicht gut funktioniert. Aber die halte ich für fast noch wichtiger als die Parteien. Weil Parteien, das ist sehr volatil, können schnell an die Macht kommen. Aber wenn die Verwaltung dahinter demokratisch hält, dann ist da noch ein Schutzschirm der Demokratie. Und das ist gut. Und die Frage, die Rolle der Konservativen, ja, wir sehen es. Also die Republikanische Partei ist eigentlich eine konservative Partei. Die Bolsonaros Partei, eigentlich eine konservative Partei. Die Tories, eigentlich eine konservative Partei. Sebastian Kurz und die ÖVP, eigentlich eine konservative Partei. Die Fidesz in Ungarn, eigentlich eine konservative Partei. Das heißt, wir sehen konservative Parteien, die die extreme Rechte nicht nur imitieren, sondern eigentlich eine neue Art von Partei schaffen, weil sie mit dem Fundament der konservativen Parteien rechtsextreme Politik machen. Und die konservativen Parteien haben aber eine viel größere Durchdringung der Gesellschaft als die extreme Rechte. Das heißt, entsteht etwas Neues und etwas anderes.
Die haben ja auch eine ganz andere Möglichkeit, sich zu organisieren. Also, aber im Kern würde man ja sagen, sie sind eigentlich da, damit es die extremen Parteien nicht braucht. Und wenn aber die Konservativen selbst extremer werden, dann ist ja das Tor geöffnet.
Da sieht man, wie Schall und Rauch diese relationalen Definitionen sind. Ja, extrem zu was? Ja. Ja. Und Mitte, wenn die Mitte so klingt wie die extreme Rechte, also was ist dann noch rechtsextrem? Das ist alles Schall und Rauch, diese Definitionen. Sondern wir müssen auf den Inhalt schauen, nicht auf die Hülle, nicht wie wir es bezeichnen, sondern was ist damit gemeint. Und die konservativen Parteien, die menschenfeindliche, die antidemokratische, rechtsextreme Politik machen, die machen menschenfeindliche, antidemokratische, rechtsextreme Politik. Es ist ja im Endeffekt egal, ob die oder die Partei das durchsetzt, weil der Win für dieses Lager ist so oder so da.
Ja, das stimmt. Ich würde zum Abschluss gerne mal die Perspektive nochmal wechseln, also einmal zu schauen auf die Menschen, für die es eigentlich bestimmt ist, also die Menschen, die diese Parteien im Zweifel dann wählen am Ende. Vielleicht auch da nochmal ein semantischer Blick auf eine Art, also man teilt ja die Gesellschaft, wir hatten das, dass die Generation ein diffuser Begriff ist, aber man teilt die Gesellschaft gerne nach Boomer, nach die Jugend ein. Kann man sagen, dass neofaschistische Tendenzen eine klare Alterszielgruppe haben oder ist das durchmischt?
Also der Hauptträger von Faschismus damals wie heute sind auf jeden Fall junge Männer. Junge, frustrierte Männer haben viel mehr Tendenz in jeder Generation, ihren Frust nach außen zu tragen, anderen Gewalt anzutun, als es nach innen zu kehren oder Bewältigungsstrategien zu finden. Das heißt, das ist nach wie vor so. Wir sehen aber auch, und das sehen wir bei den Wahlergebnissen von rechtsextremen Parteien, dass ziemlich aufgeholt wird, sowohl was Generationen betrifft, als auch was Geschlecht betrifft. Das heißt, wir sehen jetzt bei Parteien wie dem Rassemblement National, aber auch der FPÖ, dass sie eigentlich gleich viel von Männern wie von Frauen gewählt wird und dass sie in Gruppen reinkommt, in die sie nie reingekommen ist.
Ist bei der AfD noch anders, oder?
Bei der AfD ist es tatsächlich noch anders. Also das sind die paar Jahre, die AfD hinter den anderen ist.
Ja.
Ich glaube, dass die AfD genauso aufholen wird. Also wenn die AfD Richtung 25-30% geht, wird sich das angleichen, weil wo ist denn das Potenzial sonst noch da? Und zum Beispiel, dass die Gruppe, bei denen die FPÖ am meisten zugelegt hat, sind hochgebildete, formal hochgebildete, mittelalte Frauen. Und das waren eigentlich immer die Brandmauer gegen die extreme Rechte. Die haben die bis jetzt nicht gewählt, aber jetzt beginnen sie zu wählen. Und das finde ich interessant, sich zu überlegen, warum.
Tatsächlich, ja. Eine Antwort hast du darauf wahrscheinlich nicht.
Wenn ich eine Hypothese formen müsste, glaube ich, dass es etwas mit Sicherheit zu tun hat und mit Bildung. Und dass das dieses Sicherheitsbedürfnis jetzt angezapft wird und fruchtbar gemacht wird. Und tatsächlich über das Bildungsthema, weil jeder will natürlich die beste Bildung für seine Kinder. Mhm. Und diese Problematisierung von Bildungsbereichen, diese Verkulturkämpfisierung von Bildungsinstitutionen trägt da dazu bei.
Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt überlege, auch da wieder dieses Generationenthema. Es gab ja sogar eine Zeit, in der zum Beispiel die AfD extrem stark in Milieu nicht gewählt wurde, wo man eigentlich gedacht hat, also alte Rentner sozusagen, über 80-Jährige, die in Deutschland ja einen extremen Anteil haben, würden die AfD übermäßig wählen. Und dann hat sich gezeigt, die sind eigentlich quasi das antifaschistische Bollwerk. Sie sind eigentlich diejenigen, die sehr klassisch wählen und eben nicht das an den, also ein bisschen wirkt das ja, als würde dieses Gefühl für die Singularität des Holocaust, für die NS-Zeit, für das Gefühl davon aussterben, als würde sozusagen das antifaschistische Bollwerk aussterben mit den Menschen, die es zumindest in Teilen noch selbst erlebt haben.
Selbst erlebt oder erste Generation sind. Und das hat eine fast gleich starke Wirkung, wenn man es quasi am Mittagstisch von klein auf erzählt bekommt von den Eltern. Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Und ich glaube auch, dass die Generation, die uns Sorgen machen sollte, und das meine ich nicht individuell moralisieren, sondern welche Bedürfnisse werden hier gerade nicht befriedet von der Demokratie, gleich das mittelalte Menschen sind. Ich glaube ja, dass die Millennials, wenn ich es so drauf deuten müsste, und ich bin ein Elder Millennial, Geriatric Millennial, die Leute, die wo es also auf jeden Fall zwei Jobs gibt, weil ich meine, ist gut, aber es heißt auch, zwei Leute arbeiten Vollzeit, wo es Kinder gibt, oft noch kleine Kinder gibt und wo man jetzt beginnen muss, die Eltern zu pflegen, weil das ja auch noch ein großes Thema wird, dass diese Generation so unter Anspannung ist, dass hier was droht zu kippen. Und dass man doch sehr, sehr genau schauen sollte und da fehlen leider viele Studien, wo dieser Frust herkommt und ob auch die Frauen in dieser Generation jetzt drohen abzurutschen.
Man merkt, dass du noch sehr viele Fragen hast an die Ursachen und an diese ganzen Thematik. Bringt mich ein bisschen zum Anfang zurück, als du sagtest, du findest es spannend. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, aber wie kommt es eigentlich, dass du dich so, ich wage es kaum zu sagen gerne, aber dass du dich so intensiv damit beschäftigst?
Es hat eigentlich in meinem Studium begonnen, als die Identitären sich quasi vor meinen Augen an meinem Institut gegründet haben. Und ich hatte so eine ganz kleingeistige Reaktion darauf. Ich habe gedacht, ich will sie besser verstehen, als sie sich selbst verstehen. Ich will jede Anspielung, jeden Code, ich will alles wissen. Und dann habe ich mich da wirklich nächtelang das alles versucht zu dekodieren. Und das ist mir geblieben. Also ich möchte verstehen, warum sie so denken, wie sie denken, was die Anspielungen sind und die Motivation, sie besser zu kennen, als sie sich selbst kennen, ist nach wie vor vorhanden.
Ich habe auch das Gefühl, wo du gerade sagtest, dass es viele Widersprüche gibt in den Narrativen, die sie wählen, dass es mal wahrscheinlich gar nicht so schwer ist, vor allem also besser zu verstehen, was sie eigentlich wollen, als sie es selbst tun, weil es oftmals gar nicht so sehr ein ideologisches Fundament hat.
Ganz viel ist affektgetrieben, ganz viel ist einfach Emotionen. Es gibt schon die Ideologen, ja, die kann man jetzt an einer Hand oder an zwei Händen abzählen, wer die sind, wer die wichtigen strategischen Leute sind, auch im aktuellen Faschismus. Aber ganz viele, vor allem die Leute, die an der Spitze von so Bewegungen stehen und die zu Integrationsfiguren öffentlichen werden, der ist ganz viel affektgetrieben. Das ist nicht alles durchüberlegt und der hat kein 100-seitiges Buch vor sich liegen und sagt, oh, meine Reaktion auf das muss jetzt hier sein, weil das ist die perfekte Ideologie. Faschismus ist eine Dynamik. Faschismus funktioniert über Affekte und über Ressentiment und über Gefühlswallungen. Und dieses geteilte negative Gefühl in der Menge ist eigentlich der zentrale Zustand des Faschismus.
Es wäre jetzt zum Abschluss deine Möglichkeit, ein Loblied auf die EU-Verwaltung oder die Berliner Senatsverwaltung zu legen. Was gibt dir Hoffnung, in Zeiten, in denen du dich intensiver mit Faschismus beschäftigen musst, als wahrscheinlich noch vor einigen Jahren?
Ich gebe hiermit mein Kompliment an die politische Verwaltung, aber wirklich Hoffnung macht mir etwas anderes. Und das ist tatsächlich die anthropologische Entwicklung des Menschen. Menschen sind soziale Wesen. Menschen sind zur überlegenen Spezies auf diesem Planeten geworden, weil sie eins besser können als alle anderen. Kooperation. Es ist ganz, ganz tief in uns drinnen, ja, und das ist nicht nur Biologie, sondern das ist auch erlerntes Verhalten, dass wir einander nichts Böses wollen, sondern dass wir schauen, dass wir gut miteinander sind, weil wir nicht wissen, ob wir uns vielleicht noch brauchen, für was auch immer. Und deswegen, man kann sich das ja überlegen, wenn jemand auf der Straße hinfällt, was ist unsere Reaktion? Wir gehen hin und helfen der Person auf. Und wir fragen nicht, bist du ein guter Mensch oder wen hast du gewählt, sondern das machen wir einfach, weil wir Menschen so sind. Und das kann man uns nicht einfach abtrainieren. Und mir machen eigentlich die Menschen selbst Hoffnung, weil Menschen, wenn man sie lässt, solidarisch sind.
Solidarität gegen den Faschismus.
Immer.
Ich danke dir sehr fürs Gespräch.
Dankeschön.
Das war's mit dieser Folge vom Republikast. Schön, dass du dabei warst. Noch mehr Gespräche mit spannenden Menschen, mit denen ich auf der Republika 2025 in Berlin gesprochen habe, hörst du in den anderen Folgen dieses Podcasts. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch und lass gerne eine Bewertung da. Mein Name ist Jonas Ross und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.